Weiß, Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei. Nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. So hat es Luther gesagt in einer berühmten Definition, die er in den sogenannten schmalkaldischen Artikeln veröffentlicht hat. Eigentlich muss ein Kind von 7 Jahren sagen können, was denn die heilige christliche Kirche sei. Die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören, sagt Luther. Und das ist das Kennzeichen echten Christseins. Das Kennzeichen echter Gemeinde, dass die Stimme des guten Hirten hörbar ist. Und mit der Stimme des guten Hirten ist natürlich nicht die Stimme eines freundlichen Pastors gemeint, obwohl Pastor ja auch Hirte heißt, bekanntlich, Latein, sondern die Stimme des guten Hirten, die Stimme Jesu Christi selbst. Und das war von den Reformatoren auch eine Aufforderung zur Prüfung. Ist deine Gemeinde eine Gemeinde, in der die Stimme des guten Hirten hörbar ist? Hast du so eine Gemeinde? Hörst du sie? Nicht überall, wo Kirche draufsteht oder Gemeinde draufsteht, ist auch Kirche drin. Sondern es kommt auf die Stimme des guten Hirten an. Und nun müssen wir wichtige Fragen klären. Wir müssen klären, wie kann man die Stimme des guten Hirten, Entschuldigung, wie kann man die Stimme des guten Hirten erkennen? Wie lässt sie sich etwa von anderen Stimmen unterscheiden? Und wie können wir in unseren Gemeinden dazu beitragen und gewährleisten, dass wirklich bei uns die Stimme des guten Hirten hörbar ist? Das ist die große Frage. Und es ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass viele Christen sich eher wie zerstreute Schafe fühlen, die kaum noch Orte finden, wo sie die Stimme des guten Hirten hören können. Die Stimme Jesu Christi. Und nun hat uns der Apostel Johannes zur Beantwortung dieser Frage nach dem guten Hirten eine wunderbare Hilfe gegeben. Johannes hat jene Rede festgehalten, jene Augenblicke festgehalten, in denen der gute Hirte sein Konzept des Hirtendienstes vorgestellt hat. Und wir können mit diesem Text, den wir vorliegen haben, es lernen, uns einzuhören gewissermaßen in die Stimme des guten Hirten. Johannes 10, das ist wieder so eine ganz besondere Bibelstelle. Jede Bibelstelle, die wir gerade studieren, wird uns zu einer ganz besonderen Bibelstelle. Aber so ist es eben auch mit Johannes 10. Wer nicht die Kapitel vorher studiert hat, wie wir gestern, der könnte auf den ersten Blick denken, das ist ja so ein idyllisches, romantisches Bild. Ja, der gute Hirte, die glücklichen Schafe, so eine richtig schöne Milieustudie, die dort in Johannes 10 uns präsentiert wird. Aber was auf den ersten Blick wie ein Idyll klingen mag, erweist sich bei näherem Hinsehen als eine explosive Konfliktsituation. Der Hirte, der steht nicht auf einer sonnenbeschienenen Wiese, sondern dieser Hirte, der steht mit dem Rücken zur Wand. Das ist die Situation. Schon die ersten Sätze in unserem Text atmen geradezu den Konflikt. Also wenn Sie eine Bibel mithaben, schlagen Sie auf Johannes 10. Und ich werde das so weit wie möglich auch immer vorlesen. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. So beginnt das Kapitel über den guten Hirten. Und in Vers 8 wird Jesus dann noch deutlicher. Er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe, Räuber, aber die Schafe haben mir nicht gehorcht. Alle, die vor mir gekommen sind, sagt Jesus, sind Diebe und Räuber gewesen. Muss man sich mal vorstellen. Und dann ist im Vers 12 noch von dem Mietling die Rede, von dem Lohnarbeiter, der kein Herz hat für die Schafe, der bei eigener Gefahr nur seine eigene Haut retten und sein eigenes Schäfchen ins Trockene bringen will, aber nicht die ihm anvertrauten Schafe. Also, und es ist auch klar, wen Jesus hier anredet. Das sind wahrscheinlich noch die Leute von Kapitel 9, also die Führer des jüdischen Volkes. Hier insbesondere die theologische Elite, die Hohepriester und die Schriftgelehrten. Jene, von denen uns Dr. Soltau gestern Abend noch gezeigt hat, die sich einbildeten, sie brauchten Christus nicht. Sie könnten allein aus ihrer Kenntnis der Tradition das Schicksal ihres Volkes führen. Sie brauchten nicht diese gründliche, grundsätzliche Vergebung der Schuld durch Christus. Sie brauchten nicht den Messias, der ihnen die Augen öffnete. Und Jesus hat sie blinde Blindenleiter genannt. Aber wenn sie auch blind waren in einer Weise, so waren sie doch nicht naiv. Das Gehör dieser Leute war gründlich am Alten Testament geschult. Und deshalb standen sie, anders als wir, nicht in der Gefahr, beim Bild des guten Hirten an etwas Harmloses zu denken. Das war ihr Problem, wahrlich nicht, an etwas Liebliches zu denken. Und damit wir uns in ihre Situation etwas besser reinversetzen können, habe ich für Sie auf der Rückseite Ihres Gottesdienstzettels eine kleine biblische Hirtenkunde notiert. Eine kleine biblische Hirtenkunde. Ich hoffe, Ihnen allen liegt ein solcher Zettel vor. Sonst kann, wenn jemand den noch nicht hat, kann er kurz aufzeigen, dann wird er Ihnen gebracht. Ich glaube, Sie sind alle soweit versorgt. Da sehen Sie im Alten Testament, da ist schon lange vom Hirten die Rede. Gott selbst ist der Hirte für sein Volk. Haben wir ja gehört in der Lesung. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und dann haben wir gesehen, wie dieser Hirte Gott, Sie haben ja auch einige Bibelstellen dazu angeführt, Unterhirten beruft und nun sagt, nun weidet in meinem Namen und nun weidet in meinem Auftrag die Herde meines Volkes. Und dann zeigt die Geschichte Israels, wie diese Hirten ihr Amt verraten. Und das wird besonders drastisch in Hesekiel 34 beschrieben, vom Propheten Hesekiel, wo Gott durch ihn ausrichten lässt, die Hirten sollen die Herde weiden, aber diese Hirten haben sich nur selbst geweidet. Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden sollen, nicht die Hirten die Herde weiden. Und sie mästen sich selbst, sagt Hesekiel in dem Zusammenhang. Aber sie verraten ihren Auftrag. Und dann kündigt Gott an, ich werde mich der Sache selber annehmen. Ich werde mich meiner Herde selber erbarmen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, macht Jesus deutlich, die stehen genau in der Tradition dieser untreuen Hirten. Aber Gott sagt, auch wieder in Hesekiel 34, Vers 23, ich werde einen Hirten über sie setzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und David ist zu diesem Zeitpunkt, als Hesekiel das schreibt, schon einige hundert Jahre tot. Aber Gott sagt damit, ich werde einen schicken aus dem Stamme Davids. Ich werde den neuen David schicken, den endgültigen, endzeitlichen David. Ich werde den Messias schicken und der wird der große Hirte sein und der wird sie dann weiden. Gott schickt den endzeitlichen Hirten. Und dieses ganze Hirtendrama findet dann seinen Höhepunkt gewissermaßen und seinen Zielpunkt mitten hier in unserem Text. Wenn Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11 und dann nochmal in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte. Das ist ein Satz wie gemeißelt. Ich bin der gute Hirte. Das heißt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Wir hatten gestern gesehen, dieses Ich bin bedeutet, ich bin Gott. In Anlehnung an das Yahweh aus dem Alten Testament. Ich bin der gute Hirte, der eine. Ich bin der gute Hirte, im Unterschied zu all den bösen Hirten. Ich bin der gute Hirte, der einzige, legitime, endzeitliche Hirte. Ich, sagt Jesus, bin der endgültige Führer des Gottesvolkes. Das ist die Aussage hier. Und darum ist es auch ganz logisch, wenn die Leute dann später in Vers 24 Jesus ganz direkt fragen, bist du der Christus? Bist du der Messias? Weil Jesus, indem er gesagt hat, dass er der Hirte sei, gleichzeitig indirekt gesagt hat, er sei der endzeitliche Christus. Er sei der Messias. Das alles steckt in diesem Begriff Hirte. Nicht irgendetwas, etwas Idyllisches, nur ein bildliches, nettes Ambiente, das hier geschildert werden soll, sondern der gute Hirte. Und das haben die Leute verstanden, mit denen Jesus redete, weil die das Alte Testament kannten. Und nun malt Jesus in diesen Sätzen das neutestamentliche Porträt des guten Hirten vor unsere Augen. Und wir könnten dieses Porträt unter die Überschrift stellen, der gute Hirte gibt alles. Er gibt wirklich alles. Ist ja die Frage, woran erkennen wir den guten Hirten? Woran erkennen wir seine Stimme? Wie können wir das hören und verstehen? Und so lassen Sie uns jetzt auf den Originalton des guten Hirten hören, wenn Sie so wollen. Und ich werde heute Vormittag so vorgehen, wir haben ja jetzt nur diese kurze Zeit der Predigt, dass ich versuche, in einem ersten Durchgang Ihnen einen Überblick über dieses Kapitel 10 zu verschaffen. Und Sie haben dann die Gliederung, die Sie mit nach Hause nehmen können. Sie haben die alttestamentliche und neutestamentliche Hirtenkunde auf der Rückseite, sodass Sie selber in der Lage sind, aufgrund dieses Gesamtaufbaus, den ich Ihnen jetzt in Kürze darstellen will, dieses Kapitel weiter zu studieren, um den Hirten Jesus Christus dadurch besser kennenzulernen und um seine Stimme hören zu können. Also das ist der erste Durchgang, dass wir einmal kurz den großen Aufbau dieses Kapitels uns anschauen. Und dann in einem abschließenden Teil möchte ich das Herzstück dieses Kapitels, nämlich die Verse 11 bis 16, noch einmal herausnehmen und daran noch ein paar Einzelheiten Ihnen aufzeigen. Also erst der große Überblick und dann ein Stück da herausgenommen. Man kann dieses Kapitel einteilen in zwei große Abschnitte. Den ersten nenne ich der Dienst des guten Hirten bis Vers 21. Und der zweite Abschnitt könnte dann überschrieben werden mit die Vollmacht des guten Hirten. Da gibt es dann die nächsten Streitgespräche im Tempel. Also erstmal der Dienst des guten Hirten. Jesus beginnt mit einer Abgrenzung. Er zeigt nämlich in den ersten 10 Versen, dass der Dienst des guten Hirten sich unterscheidet von dem Dienst der falschen Hirten. Der Dienst des guten Hirten unterscheidet sich von dem Dienst der falschen bzw. der bösen Hirten. Und so geht's dann hier los. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 1, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und er führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Also beim Schafstall, da müssen Sie nicht unbedingt an eine Hürde auf freiem Feld denken, sondern das griechische Wort, was hier steht, Aula, das deutet eher so auf einen ummauerten Hofraum hin, der zu einem Haus gehörte. So ist, muss man sich das vorstellen. So ein ummauerter Hof, da ist ja auch ein Türhüter, der die Leute reinlässt oder auch nicht reinlässt. Und in diesen ersten 6 Versen, da zeichnet Jesus eine Morgenszene. Also wenn der Tag im Schafstall beginnt. Und in den Versen 7 bis 10, da zeichnet Jesus eine Abendszene, wenn die Schafe wieder reinkommen. Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal genauer anschaut. Also zunächst mal die Morgenszene, Verse 1 bis 6, wenn der Tagesablauf dort beginnt. Da sagt Jesus gleich von Anfang an, es gibt Diebe und Räuber. Also es gibt Leute, die kümmern sich auch um die Schafe. Aber die haben ihr eigenes egoistisches Interesse an den Schafen. Die spielen nicht mit offenen Karten. Die kommen nicht von vorne, die kommen nicht durch die Tür. Die wollen sich irgendwie so reinschleichen in die Herde, um Einfluss zu gewinnen. Und sie wollen den Schafen nicht dienen, sondern sie wollen die Schafe letztlich für ihre Zwecke ausnutzen. Das sind einerseits die Pharisäer und die hohen Priester. Aber es sind andererseits, und deswegen redet Jesus auch hier von den Räubern, das sind andererseits die Zeloten. Sie wissen, die Zeloten, das waren aufständische Guerillakämpfer. Einige waren ja fast gleichzeitig mit Jesus verhaftet worden. Und aus deren Reihen waren mehrfach so Messias-Anwärter aufgetreten. Die hatten gesagt, wir werden Israel befreien. Und die hatten dieses Messiasamt ganz politisch, militärisch interpretiert. Noch 130 nach Christus, da rief der berühmte Rabbi Akiba einen Bar Kochba oder auch übersetzt Sternensohn als Messias aus. Und Rabbi Akiba selbst starb den Märtyrertod im Kampf gegen die Römer. Also das war so ein Messias der Zeloten. Und Jesus sagt, das hat es immer wieder gegeben, das sind Diebe und es sind Räuber. Und sie nehmen euch nur aus. Aber der wahre Hirte, Vers 2, der kommt durch die Tür. Der wahre Hirte, der kommt von vorn. Der wahre Hirte, der kommt mit offenem Visier, in offizieller Mission. Und der wird reingelassen. Und der Türhüter ist wahrscheinlich Gott selbst. Wahrscheinlich meint Jesus mit dem Türhüter Gott selbst. So hat es etwa auch Calvin ausgelegt. Gott öffnet dem Hirten, seinem Hirten die Tür. Er schickt seinen Hirten zu den Schafen hin. Er öffnet ihm nicht nur die Tür, sondern er schickt ihn gewissermaßen selbst durch die Tür hindurch. Und dann sehen wir, wie hier zwischen Hirte und Herde ganz offensichtlich ein Vertrauensverhältnis, ein ganz enges Vertrauensverhältnis besteht. Da kommen wir dann gleich noch genauer drauf. Der Hirte geht den Schafen voran, er führt sie, sie kennen ihn, er kennt sie und sie können seine Stimme von der Stimme all der Fremden, all der Mietlinge, all der Diebe und Räuber durchaus unterscheiden. Das ist die Morgenszene. Das ist der wahre Hirte im Unterschied zu den Falschen. Und Jesus sagt, das bin ich. Und dann kommt die Abendszene, das Abendbild. Und da wechselt jetzt Jesus die Metapher. Bisher hat er sich mit dem Hirten verglichen, jetzt vergleicht er sich mit der Tür. Und auch diese Worte sind uns sehr vertraut. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 7, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden. Der wird gerettet werden, kann man auch übersetzen. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und um umzubringen. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben und volles Genüge haben. Man kann auch übersetzen, ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Das ist der gute Hirte. Der bezeichnet sich jetzt selbst als die Tür. Er sagt, ich bin die Tür zu der wahren Herde Gottes. Und wer wirklich zu Gottes Familie dazugehören will, zu Gottes Herde dazukommen will, wer Gott als Vater haben will, der muss durch mich kommen, sagt Jesus. Der muss an mich glauben. Und darum geht es ja, diese ganzen Kapitel über im Johannesevangelium. Der muss bereit sein, mich als den Sohn Gottes anzuerkennen, mich als den Messias anzubeten, mich als seinen Retter anzurufen. Das macht Jesus hier überdeutlich. Und wir werden erinnert etwa an das, was Paulus in Römer 5 sagt, Vers 2. Durch Jesus Christus haben wir den Zugang. Er ist die Tür. Und Jesus selbst hat ja in Lukas 13, Vers 24 von der Pforte gesprochen. Und er hat gesagt, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte reingeht. Und hier macht er deutlich, ich bin die Pforte. Ich bin die Tür. Es geht wieder um diese persönliche Lebensverbindung zu Jesus Christus, die schon sich durch das ganze Johannesevangelium hindurchzieht. Und die Frage an uns immer wieder stellt, hast du diese persönliche Lebensverbindung zu Jesus Christus als deinem Herrn und Hirten? Bist du durch diese Tür, die da Jesus Christus heißt, schon hindurchgegangen? Hast du dein Leben im Glauben ihm anvertraut, ihm, den du ja anreden kannst, weil er auferstanden ist und lebt? Das ist die Frage. Und Jesus sagt in Vers 8 dann, alle, die sich bisher als Messias ausgegeben haben, das meint er nämlich, alle, die vor mir gekommen sind, damit meint er nicht alle Propheten. Er hat sich ja hinter die Propheten gestellt. Jesus hat sich ja ungebrochen hinter das ganze Alte Testament gestellt. Er hat gesagt, kein Wort wird davon zerbrochen werden. Und er sagt es jetzt hier auch in Kapitel 10, nochmal Vers 35, die Schrift, und damit meint er zunächst das Alte Testament, kann nicht gebrochen werden. Kann nicht gebrochen werden. Kann nicht falsch sein. Kann nicht scheitern. Es gibt niemanden, der sich so bruchlos und so einschränkungslos hinter die ganze göttliche Autorität des Alten Testaments gestellt hat, wie der Herr Jesus. Und deswegen sagt er hier nicht, alle, die vor mir gekommen sind, alle Propheten, sondern alle, die sich bisher als Messias ausgegeben haben. Das meint er. Die haben sich etwas angemaßt, was ihnen nicht zustand. Und die haben im Grunde genommen das Volk jeweils ausgenommen, jeweils auf falsche Fährten gesetzt. Aber, er sagt, die Schafe haben nicht gehört. Und so war es auch gewesen, dass diese ganzen scheinbaren Messiasse im Volk keinen großen Widerhall fanden. Keine große Nachfolge. In Apostelgeschichte 5 etwa ist von einem Judas, dem Galiläer, die Rede. Oder von Theudas. Das waren Leute, die es versucht hatten. Die versucht hatten, die Römer rauszuschlagen aus dem Lande und das Volk hinter sich zu bringen. Sagen, wir sind der Messias. Aber sie sind ihm nicht gefolgt. Und das greift Jesus jetzt auf. Aber die bange Frage, die damit verbunden ist, lautet, wie wird das in Zukunft sein? Werden sie weiterhin so standhaft bleiben? Oder werden sie anderen Messiasen, die da kommen, wenn sie dem wahren Messias die Tür weisen, werden sie diesen anderen Messias-Leuten eventuell dann auf den Leim gehen? Und Jesus macht nochmal deutlich in Vers 9, dass er allein wirklich das bringt, was sie brauchen. Sehen Sie, da steht es so deutlich, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür. wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden. Das heißt, der wird gerettet werden. Und das ist in bildlicher und in direkter Weise gemeint. Die Schafe werden gerettet vor den Wölfen. Die Menschen, die sich dem Messias Jesus Christus anvertrauen, werden gerettet von ihrer Schuld, werden gerettet von den Folgen ihrer Sünde, werden gerettet davor, im Gericht des lebendigen Gottes verurteilt zu werden. Das meint Jesus hier, wenn er sagt, wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Aber nicht nur das, sondern es wird auch die Zukunft dem ganz neu eröffnet. Jesus sagt, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist das Versprechen, was er macht. Wer sein Leben an mich bindet, der findet eine satte Weide für sein Leben. Dem öffne ich einen neuen Zugang zur Zukunft. Der wird unter meiner Leitung und unter meinem Schutz sein Leben bewältigen. Jesus sagt nicht, dass der es immer leicht haben wird. Jesus verkündet hier kein Wohlstandsevangelium nach dem Motto, wer Christ wird, wird reich werden. Wer Christ wird, der fährt dann immer eher Mercedes statt irgendein anderes Modell. Wer zu Jesus gehört, der hat im Beruf immer Erfolg, der wird nie arbeitslos, der wird nie krank, der lebt immer in Umständen, in denen er sein Leben so in vollen Zügen genießen kann. Nein. Das sagt die Bibel nicht, das verspricht sie an keiner Stelle. Das kann sein, dass uns das als Christen so geht, aber es muss absolut nicht sein. Aber Jesus sagt, er wird das Leben in der Fülle Gottes haben. Der wird erfülltes Leben haben, möglicherweise auch mitten in Armut und Leid. Weil er in dieser innigen Verbindung zur Quelle des Lebens, nämlich zu Jesus Christus selbst steht. Und wir hatten das gestern gesehen, wie Jesus sagt in Kapitel 7, Vers 38, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das heißt, er wird ein Leben in Fülle haben, das ich ihm schenke, durch den Heiligen Geist. Der wird in der unmittelbaren Verbindung mit dem lebendigen Gott stehen, auch wenn er ihn mit seinen Augen noch nicht sieht, auch wenn er seine Stimme noch nicht hört. Aber er wird als Kind Gottes unter dem Schutz des Höchsten und Stärksten durch diese Welt gehen können. Und was gibt es Größeres? Er wird kein leichtes Leben haben, aber ein reiches, ein volles Leben, weil der Schöpfer selbst ihn durch dieses Leben geleitet und trägt. Und der wird dann am Ziel sich auf das ewige Leben freuen dürfen, das in der Bibel so ausführlich beschrieben wird, wo es kein Leid und keine Trauer mehr geben wird und kein Tod und kein Abschied nehmen und keine Angst und keine Mühsal mehr. Der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Wohlgemerkt, Jesus hat die Kosten der Nachfolge niemals runtergespielt. Jesus hat Leuten immer gesagt, überlegt euch gut, ob ihr Christen werden wollt. Es wird kein Zuckerschlecken werden. Ihr werdet euch darauf einstellen müssen, dass die Leute, die mich verfolgt haben, früher oder später auch euch verfolgen. Ihr werdet euch darauf einstellen müssen, dass ihr mit eurem Zeugnis für Christus auf Widerstand stoßt. Ihr werdet euch darauf einstellen müssen, dass man euch oft als Außenseiter in der Gesellschaft abstempelt. Ihr werdet euch darauf einstellen können, dass ihr viele krumme Touren, die andere guten Gewissens machen, nicht mitmachen könnt. Und dass ihr manche Verluste einstecken müsst, weil ihr mir treu sein wollt. Ihr werdet euch auf das alles einstellen müssen. Ihr werdet nicht einfach nach dem Lustprinzip leben können. Ihr werdet nicht einfach von einem Event zum nächsten springen können. Ihr werdet euer Leben in Verantwortlichkeit vor mir leben. Ihr werdet wissen, ich bin Gott auch verantwortlich dafür, etwa wie ich mit meiner Zeit umgehe. Die Kosten der Nachfolge sind hoch, sagt Jesus. Aber es gibt nichts Schöneres. Es gibt keinen besseren Weg, als den in der Nachfolge des guten Hirten zu leben. Und das meint Jesus damit, wenn er sagt, volle Genüge haben. Ob du 30 wirst oder 80, ob du in Armut stirbst oder mit einem dicken Bankkonto, das du dann irgendeiner Missionsgesellschaft zur Verfügung stellen kannst, ob du im Beruf Karriere machst oder ob du immer wieder mit Phasen der Arbeitslosigkeit zu kämpfen hast und dich fragst, warum lässt Gott das jetzt so zu? Du wirst ein Leben in voller Genüge haben. Das verspricht Jesus Christus hier. Und sehen Sie, das ist nochmal so eine Einladung auch an die Gegner. Wie diese Einladung immer wieder auftaucht hier in diesen Kapiteln. Überlegt's euch, Leute. Ich rufe euch. Ich gebe euch eine Chance. Also, in diesen ersten 10 Versen zeichnet Jesus ein Morgenbild und ein Abendbild. Und dann kommt der zentrale Satz des ganzen Kapitels in Vers 11. Bis dahin hatte Jesus sich als die Tür bezeichnet. Ich bin die Tür. Bis dahin hatte Jesus vom Hirten in der dritten Person gesprochen und den Dienst und den Weg des Hirten beschrieben. Und jetzt sagt es Jesus zum ersten Mal wortwörtlich hier in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Und wir sind jetzt so weit, dass wir verstehen, wie gefüllt dieser Titel ist. Das ist nicht einfach nur eine nette Metapher, ein netter Vergleich. Wie gefüllt das ist, wenn Jesus das sagt. Ich bin der gute Hirte. Und jetzt beginnt das Herzstück des Textes. Das Wunderschöne, muss man sagen. Das wunderschöne Herzstück dieses Textes, auf das wir gleich zum Schluss nochmal zurückkommen. Hier beschreibt nämlich Jesus, wie er für seine Schafe sorgt. Bis Vers 16. Und danach betont Jesus dann wieder, das ist dann der nächste Abschnitt, der Dienst des guten Hirten geschieht im Auftrag des Vaters. Die Verse 17 bis 18. Da macht Jesus nochmal deutlich, ich habe mir das nicht selber ausgedacht, sondern ich tue das im Namen des Vaters, im Auftrag des Heiligen Gottes, des Schöpfers, des Gottes Israels, des Gottes der ganzen Welt. Von dem habe ich das Gebot empfangen, diesen Dienst des Hirten zu tun. Vers 17 bis 18. Und dann schließlich, der Dienst des guten Hirten führt in den Konflikt mit der Welt. Das löst dann wieder diese geteilte Reaktion aus, die wir schon kennen. Nämlich die einen werden nachdenklich und sagen, wir wollen das prüfen. Und die anderen sagen, der hat einen bösen Geist. Wer so etwas behauptet, wer sich in dieser Weise heraushebt, der ist entweder verrückt oder er ist dämonisch oder beides. Hier steht in Vers 20, er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen. Also er hat eine Macke auf Deutsch. Er ist nicht zurechnungsfähig. Und andere sagen, aber das sind nicht Worte eines Besessenen. So wie der redet, könnte kein Besessener reden. Das ist unmöglich, Leute. Wir müssen genauer hinhören. Und dann erinnern Sie sich nochmal dran, wie Jesus dem Blinden die Augen geöffnet hat. So, das ist der erste große Teil. Und so mündet diese ganze Situation wieder in diese eine entscheidende Frage, die da lautet, hat Jesus die Vollmacht? Hat Jesus wirklich die Beglaubigung, so von sich zu reden, sich als der herauszustellen? Hat er das oder hat er das nicht? Und um diese Vollmacht des guten Hirten geht es dann im zweiten Teil. Und da haben wir dann noch einmal diese Grundsatzdiskussion im Tempel, die wir schon aus den vorherigen Kapiteln kennen, vor allem 7 und 8. Da heißt es hier in Vers 22, es war damals das Fest, der Tempel war ja in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Ganz interessant, dieses Tempelweihfest, das heißt auf Hebräisch Chanukkah. Und das fand etwa 3 Monate nach dem Laubhüttenfest statt. Also müssen Sie sich das so vorstellen, nach dem Laubhüttenfest in Kapitel 7 und 8 sind etwa 3 Monate jetzt vergangen inzwischen. Dazwischen liegt das Geschehen von Kapitel 9 wahrscheinlich und jetzt diese Situation. Und es war im Winter, schreibt Johannes dazu, das stimmt in der Tat, das war im Dezember. Der hebräische Monat heißt Chislev und es ist denkbar, dass auch schon die Situation aus den ersten 21 Versen in diese Zeit gehört oder kurz davor. Und jetzt war Fest der Tempelweihe. Es waren wieder viele Leute da. Das Fest der Tempelweihe haben sie gefeiert in Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels, die Wiederweihung des Tempels, nach dem, was im 2. Jahrhundert vor Christus geschehen war, als Antiochus der IV. Dort ein Schwein geschlachtet hatte auf dem Altar und den Tempel geschändet hatte. Und damals haben ja die Makkabäer Israel für eine Zeit befreit und als 164 der entscheidende Schlag getan war, und sie den Tempel wieder Gott zur Verfügung gestellt haben, um dieses fürchterliche Geschehen der Opferung eines Schweines ungeschehen zu machen, da haben sie ein Weihefest gefeiert. Und daran erinnert jeweils dieses Chanukka-Fest. Und das wurde jetzt wieder gefeiert. Und bei der Gelegenheit umringen dann die Juden Jesus, wie es hier in Vers 24 heißt. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du nun der Christus, so sage es frei heraus. Also, sie haben das mit dem Hirten verstanden und haben gesagt, du beanspruchst also, der endzeitliche Hirte zu sein, den Gott schickt, nachdem all die anderen Hirten gescheitert sind. Jetzt sage das, bist du der Messias oder bist du es nicht? Und Jesus antwortet ganz klar, er sagt, ich habe es euch doch gesagt. Und ihr glaubt nicht, die Werke auch, dann weist er nochmal auf die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen doch von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Und dann beschreibt er nochmal seinen Messiasdienst als einen Hirtendienst. Da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Das sind glockenklare Worte. Jesus sagt, natürlich bin ich's. Und der Vater hat mir meine Schafe gegeben. Aber ihr gehört nicht dazu, ihr wollt nicht. Ihr verweigert den Gehorsam und die Umkehr. Und Jesus betont also nochmal, jawohl, diese völlige Einheit zwischen ihm und dem Vater im Himmel. Damit sagt Jesus nochmal wiederum, ich bin Gott. Ich und der Vater sind eins. Wir sind absolut nicht voneinander zu trennen. Das sind deutliche Worte. Und wir sehen dann am Schluss die Vollmacht des guten Hirten, die gründet einmal in seinem Auftrag als Messias. Und dann in den letzten Versen 31 bis 38 macht er nochmal deutlich, die Vollmacht des guten Hirten gründet auch in seiner Identität als Gottes Sohn. Und darum geht's jetzt. Sie merken, Jesus beansprucht, der Messias zu sein, aber mehr noch, er beansprucht, eins mit dem Vater zu sein, eins mit Jahwe zu sein, eins mit dem Schöpfer zu sein. Und als sie das merken, wird natürlich sofort wieder der Vorwurf der Gotteslästerung gegen Jesus erhoben. Da hoben die Juden abermals die Steine auf, um ihn zu steinigen. Und wiederum gibt es keinen Prozess, aber sie trauen sich dann doch noch nicht, den letzten Schritt zu gehen. Und Jesus sagt zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater, um welches dieser Werke willen? Steinigt ihr mich? Was ist mein Vergehen? Und sie antworten, es geht nicht um die Werke, die du getan hast, sondern es geht um deinen Anspruch, Gott zu sein. Das ist unser Vorwurf, den erheben wir. Du machst dich selbst zu Gott, wird hier wieder gesagt. Das hatten sie vorher im Kapitel 8 auch schon mal gesagt. Was machst du eigentlich? Wozu machst du dich selbst? Und das sagen sie jetzt wieder, du machst dich selbst zu Gott. Und dann zitiert Jesus ihnen Psalm 82, Vers 6, wo Gott zu Menschen sagt, nämlich zu speziellen Richtern Israels, ihr seid Götter. Und Jesus nimmt das erstmal als ein formales Argument und er sagt, schaut mal, wenn Gott an dieser Stelle sogar aus bestimmten Gründen schon zu Menschen sagt, ihr seid Götter, im Psalm 82, dann steht es mir doch erst recht zu, mich als Gott zu bezeichnen. Ich bringe ja ganz andere Voraussetzungen mit als diese, über die das formal in Psalm 82 gesagt wird. Eine sehr rätselhafte Stelle. Und Jesus benutzt das in dieser Situation erstmal nur als ein formales Argument, um zu sagen, Leute, da hat Gott sogar diese Richter als Götter bezeichnet, also könnt ihr mich deswegen hier allein noch nicht verurteilen, zumal ich nachweisen kann durch die Werke, dass ich wirklich Gott bin. Und dann geht es am Ende wieder zu einer Diskussion über und es bleibt dann die geteilte Reaktion ab Vers 39, die Vollmacht des guten Hirten zwingt Menschen in die Entscheidung, sehen wir dann. Es muss übrigens hier auf Ihrem Zettel 39 und nicht 29 heißen. Also der letzte Abschnitt dieses Kapitel 10 heißt dann, die Vollmacht des guten Hirten zwingt Menschen in die Entscheidung. Und wieder sehen Sie, da suchten sie abermals ihn zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Und dann ging er wieder fort auf die andere Seite des Jordans, an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte und blieb dort. Verstehen Sie, nach diesen ganzen Debatten und nach diesen ganzen Konflikten und Auseinandersetzungen zieht Jesus sich jetzt für einige Zeit zurück. Es ist so, dass der Vater im Himmel ihm eine Auszeit gewissermaßen gewährt, bevor dann die ganz großen letzten Konflikte in und um Jerusalem kommen. Jesus zieht sich noch einmal zurück, er zieht sich zurück zum Gebet. Er zieht sich zurück, um Kräfte zu schöpfen. Und sehen Sie, er zwingt die Menschen in die Entscheidung. Einige sagen, wir müssen ihn steinigen. Und dann heißt es aber, und das ist interessant, in Vers 41, und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat kein Zeichen getan. Also Johannes der Täufer ist hier gemeint. Aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und da beginnt wieder Glaube aufzukeimen. Und es glaubten dort viele an ihn. Verstehen Sie, beim Johannesevangelium muss man genau sehen, dass es auch viele Menschen gibt, die anfangen zu glauben und dann doch nicht im Glauben bleiben. Und wir wissen nicht, wie das mit diesen Menschen ist. Ob es bei diesen Menschen so ist, dass hier ein Glaube beginnt, der sich als echter Glaube erweist, der wirklich durchträgt, oder ob es sich hier nur so um eine anfängliche Nachdenklichkeit handelt, die mal ins Kalkül zieht, dass Jesus möglicherweise doch recht haben könnte. Aber was wir hier ganz klar sehen, ist die erneute Notwendigkeit, Farbe zu bekennen vor Jesus. In diese Krise, in diesen Konflikt, in diese Entscheidungssituation von ihm hineingestellt zu werden. Wie stehst du zu dem Jesus von Nazareth? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Oder hältst du ihn für einen Betrüger oder einen Scharlatan oder einen dämonisch Besessenen? Aber haben sie gemerkt, was diesen Menschen nicht möglich ist? Es ist diesen Menschen nicht möglich, Jesus für einen harmlosen, freundlichen, positiven, moralisch hochstehenden, ethischen Lehrer zu halten. Das ist nicht möglich. In der Begegnung mit Jesus gibt es nur wirklich Hopp oder Top. Es gibt nur Gottes Sohn oder Betrüger. Der Messias oder ein Verrückter. Der Herr der Herren oder ein Besessener. Das ist die Frage, in die wir auch gestellt sind. Und jeder von uns muss persönlich auf diese Frage eine Antwort geben. Sie haben jetzt also gesehen, wie Jesus dieses Kapitel über den Hirten gewissermaßen gestaltet, um uns zu zeigen, das ist der Dienst des guten Hirten. Da könnt ihr lernen, die Stimme des guten Hirten zu hören. Und hinter diesem Hirten steckt die Vollmacht des Messias. Hinter diesem Hirten steht die Vollmacht des Sohnes Gottes. Und was heißt das für unseren Alltag? Das ist bis heute genau das Gleiche. Sie können zu der Herde von Jesus entweder nur ganz dazugehören oder gar nicht. Sie können entweder ihr Leben an diesen Hirten binden oder sie werden ihm immer fremd bleiben. Es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Aber wir sehen hier auch, was für ein enormes Vorrecht das ist, als Schaf dieses guten Hirten leben zu dürfen. Und deshalb möchte ich mit Ihnen jetzt zum Schluss, bevor wir unser Bibelstudium für diese Bibeltage abschließen, noch einmal ansehen, wie der gute Hirte für seine Schafe sorgt. Ich denke, das ist ein wunderbarer Abschnitt, um diese Bibeltage zu beschließen. Der Dienst des guten Hirten sorgt umfassend für seine Schafe. Und da bitte ich Sie besonders auf diesen Kasten zu achten, den ich jetzt hier auf der ersten Seite markiert habe, meines Blattes. Und wir sehen vier Aspekte, die deutlich machen, wie der gute Hirte für diese Schafe sorgt. Und Jesus beschreibt das Schritt für Schritt. Das Erste, was er tut, der gute Hirte stirbt für die Schafe. Das ist das Wichtigste, was er tut. So steht es hier überdeutlich in dem Vers 11. Und so kommt es dann immer wieder wie ein Refrain. Schauen Sie, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben, oder man könnte auch übersetzen, gibt sein Leben für die Schafe. Und dann kommt das wieder, wie ein Refrain. In Vers 15 kommt es wieder, ich lasse mein Leben für die Schafe. Es kommt in Vers 17 wieder, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wiedernehme. Es kommt in Vers 18 wieder, wo Jesus das betont, niemand nimmt es von mir, ich selber lasse es. Und damit wird deutlich, Jesus gibt sein Leben nicht nur passiv, er lässt es nicht nur zu, sondern Jesus setzt sein Leben aktiv für die Schafe ein. Ich gebe aktiv mein Leben dahin für die Schafe. Das ist das Erste und Größte, mit dem der Hirte für uns, für seine Schafe sorgt. Und das Wort, was da im Griechischen steht, für, das bedeutet zugunsten. Ich gebe dir zugunsten mein Leben. Ich lasse mich am Kreuz hinrichten. Ich lasse das zu und ich wähle diesen Weg bewusst stellvertretend, um den Zorn zu tragen, den du verdient hast. Das steckt in diesem Hyper, in diesem Für drin. Für die Schafe, stellvertretend für die Schafe. Jesus sagt, ich halte die Lawine auf, die dich unter sich begraben müsste. Jesus sagt, ich werfe mein schuldloses Leben dazwischen und ich stoppe für dich die Kettenreaktion der Sünde, die dich auf ewig verderben und in der Hölle festhalten würde. Das meint Jesus, wenn er sagt, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und da kann man nur sagen, glückliche Schafe, die einen Hirten haben, der das für sie tut. Wenn ich keinen Hirten hätte, dann müsste ich mit meiner Schuld allein vor Gott treten. Wenn ich keinen Hirten hätte, der sein Leben für mich gegeben hat, dann müsste ich für jeden bösen Gedanken, für jedes böse Wort, für jede böse Tat, für jede unterlassene Hilfeleistung, für mein ganzes böses Herz letztlich, das von Natur aus nicht glauben will, das von Natur aus nicht Gott gehorchen will, das von Natur aus egoistisch ist und seinen eigenen Weg sucht, ich müsste dafür ganz alleine vor dem lebendigen Gott in seinem Gericht gerade stehen. Und ich habe einen Hirten, der sein Leben gegeben hat für mich und ich darf sein Schaf sein und es gibt nichts Größeres. Und dann das Zweite, wie der Hirte für die Schafe sorgt. Und das ist auch ganz wunderbar. Zweitens, der Hirte kennt die Schafe. Haben Sie gemerkt, wie hier immer wieder diese persönliche Beziehung beschrieben wird? Ich lese nochmal ab Vers 12 vor. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, also der Lohnarbeiter, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich, sagt Jesus, bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall und die muss ich auch noch herbeiholen. Also Jesus sagt das und wir dürfen das so wortwörtlich wirklich annehmen. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und Jesus vergleicht das dann mit der Gemeinschaft zwischen sich selbst und seinem Vater im Himmel. Und es gab keine Gemeinschaft, die enger hätte sein können, vertrauter, verbindlicher, beständiger, kontinuierlicher. Und Jesus sagt, eine solche innige Gemeinschaft will ich mit jedem meiner Schafe eingehen. Der Hirte kennt die Schafe. Und sehen Sie mal den Lohnarbeiter dagegen. Dadurch wird das deutlicher, noch viel deutlicher, was der gute Hirte eigentlich macht, wenn er uns kennt. Der Lohnarbeiter, dieser Mietling, der hat kein eigentliches Interesse an den Schafen. Für den Lohnarbeiter sind die Schafe nur ein Job. Ja, der macht seinen Beruf, die Schafe sind für ihn das Mittel zum Zweck, um sein Auskommen zu haben und er macht das nicht so schlecht, er wird sich da schon bemühen, aber sie liegen ihm nicht wirklich am Herzen. Und in welcher Situation sieht man das? Das sieht man, wenn der Wolf kommt, sagt Jesus. Und wenn der Wolf kommt, wenn es gefährlich wird, wenn es was kostet, dann haut er ab. Dann ist ihm wirklich das Hemd näher als die Jacke. Dann will er sein eigenes Schäfchen ins Trockene bringen und nicht die ihm anvertrauten Schafe. Dann rettet er seine eigene Haut. Der Lohnarbeiter will an den Schafen verdienen. Der Lohnarbeiter will an den Schafen in erster Linie verdienen. Aber der Hirte, der will für die Schafe bezahlen. Und das ist der Unterschied. Der Hirte, der will den Schafen dienen. Der gute Hirte gibt alles. Und das sagt Jesus hier von sich selbst. Ich gebe mein Leben für die Schafe und es geht mir darum, in eine so lebendige persönliche Beziehung mit meinen Schafen zu kommen, dass man sagen kann, sie kennen mich und ich kenne sie. Das ist das Kennzeichen, das ist das Brandmal der Schafe Jesu Christi, dass wir sagen dürfen, er kennt uns, er kennt meinen Namen. Es gibt nichts Größeres. Und dass Jesus Christus uns dazu bringen will, dass auch wir ihn immer besser kennenlernen, das ist ja ein Grund, warum wir diese Bibeltage machen. Dass wir studieren, wer Jesus ist, dass wir uns wirklich diese großen Texte des Johannesevangeliums vornehmen. Das sind ja nicht einfach nur abstrakte Texte, sondern das sind ja Kostbarkeiten, die Gott uns gibt, weil er uns begegnen will darin, weil wir ihn kennenlernen sollen. Er kennt mich und wir kennen ihn. Ich kenne die Meinen. Stellen Sie sich mal vor, er nennt uns die Meinen. Er sagt, Nestvogel, du bist der Meine. Das sagt Jesus, unvorstellbar. Wissen Sie, Glauben und Glauben, das kann ja ganz unterschiedlich sein, haben wir gesehen. Es ist ein Unterschied, ob ich vom Hirten weiß, ob ich vielleicht meinem Konfirmandenunterricht den 23. Psalm auswendig gelernt habe. Ob ich weiß, ja, da ist der Jesus und da gibt es einen Hirten und der hat sein Amt so und so verstanden. Oder ob ich bei dem Hirten zu Hause bin, ob ich ihm persönlich vertraue, ob ich weiß, dass ich mit allen Nöten und aller Angst, die mich bewegt, zu ihm kommen darf. Ob ich weiß, wenn ich morgen mit meinem Auto am Abgrund hänge, ob ich dann wirklich nach dem guten Hirten schreie und sage, Jesus, dann sind alle Abhandlungen und Lektüren und so weiter obsolet. Dann ist es die Frage, kenne ich ihn oder kenne ich ihn nicht? Ist er der Meine und bin ich der Seine? Es soll vor einiger Zeit wirklich so geschehen sein, liegt schon viele Jahre zurück. Da war ein berühmter Schauspieler in eine Familie eingeladen und die baten den, er möge doch einen Text vortragen. Er soll doch was vorlesen. Die wussten alle, er kann so schön deklamieren und er hat da so eine ganz besondere Art, er sollte das mal vorlesen. Und da kam einer auf die Idee, lesen Sie doch bitte den 23. Psalm. Und der Schauspieler, der sagte, okay, ich mache das, aber ich mache es nur unter der Bedingung, sagt er zu dem alten Herrn, der ihn darum gebeten hatte, dass nachdem ich den Psalm 23 gelesen habe, sie ihn auch lesen. Und so war es dann. Der Schauspieler las den Psalm, er las ihn mit klarster Betonung, mit wundervoller Stimme, mit dramatischem Ausdruck. Und alle, die in diesem Saal saßen und ihn hörten, die waren ganz bewegt. Haben gesagt, so kann man den 23. Psalm lesen. Und dann sagt er so zu dem alten Herrn, jetzt sind Sie dran. Er gab ihm die Bibel. Und der alte Herr fing auch an. Der Herr ist mein Hirte und er las dann diesen Psalm. Und die Menschen waren bewegt. Und als der alte Herr aufgehört hatte zu lesen, da sagte der Schauspieler nur einen Satz. Er sagt, ja, ich darf wohl sagen, ich kenne den Psalm, aber Sie kennen den Hirten. Und das ist die Frage. Kennen Sie nur den Psalm oder kennen Sie auch den Hirten? Das ist die Frage, auf die es ankommt. Und in diesem Satz des Schauspielers, da schwang das mit. Das ist für mich ein Stück klassischer Literatur, klassischer hebräischer Literatur. Aber kenne ich wirklich den Hirten? Kennst du den Hirten? Und kennen, das heißt in der Bibel eben immer mehr als nur davon wissen. Das Wissen gehört auch dazu. Wir haben gestern gesagt, man darf das Subjektive und das Objektive in der Bibel nie gegeneinander ausspielen. Ich kann ihn nur persönlich kennen, wenn ich auch weiß, wer er ist, was er getan hat, wer zu sein er beansprucht. Aber das reicht nicht aus. Kennen ist immer noch mehr in der Bibel. Kennen heißt wirklich persönlich kennen, in einer engen persönlichen Verbindung miteinander zu stehen, zu vertrauen, sich anvertrauen. Das heißt kennen, und das ist das Kennzeichen der Schafe. Der Hirte kennt uns, und das hat bewirkt, dass wir auch ihn kennenlernen durften, dass wir in einer persönlichen, in einer echten persönlichen Beziehung zu ihm leben dürfen. Und das Interessante ist, das ist mir jetzt nochmal so deutlich geworden bei der Vorbereitung, dass auch in dem Teil davor, also im ersten Teil von Kapitel 10 und in einem späteren Teil von Kapitel 10 immer wieder diese persönliche Beziehung angesprochen wird. Erinnern Sie sich noch, das ging doch schon los in Vers 3. Da heißt es, die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen. Da ging es doch auch schon um dieses Kennen in Vers 3. Er ruft seine Schafe mit Namen. Und ich habe gelesen von einem Kenner dieser Gegenden, dass das bis heute noch so sein soll, dass in Palästina oft die Schafhirten wirklich ihre Schafe benennen. Der Experte, der hat das folgendermaßen beschrieben, er sagt, die Namen werden nach Gestalt, Farbe und Eigenheiten gewählt. Und zwar werden stets diejenigen Namen beibehalten, die das Lämmlein oder Zicklein erhielt, als das Tier also noch klein war. Und so ist der Name nicht nur Rufmittel, sondern zugleich Ausdruck des Eigentumsverhältnisses. Der Name ist nicht nur Rufmittel, sondern indem der Hirte dem kleinen Zicklein den Namen gibt, macht er deutlich, du gehörst mir. Und ich kenne dich unter diesem Namen und unter diesem Namen gehörst du mir. Und dann ruft er sie mit Namen. Und das erinnert uns so an diesen Bibelvers aus Jesaja 43, wo Gott sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So ist das hier gemeint. Er kennt sie mit Namen und er nimmt ihr Leben unter seine Fittiche und er führt sie aus und ein, steht hier. Also er führt sie durch ihr Leben, egal ob wir es manchmal merken oder oftmals auch nicht merken. Aber wir sind, wenn wir seine Schafe sind, in der Hand des guten Hirten, denn der Hirte kennt uns und wir dürfen den Hirten kennen. Und am Ende kommt das dann nochmal, schauen Sie, schon hier in Vers 4 heißt es, er geht vor ihnen her. Also er bahnt uns gewissermaßen den Weg. Das heißt, jeder Weg, auf dem Sie ab heute Nachmittag gehen, wenn Sie wieder nach Hause fahren, ist ein Weg, auf dem Jesus vor Ihnen hergeht, wenn er Ihr Hirte ist und Sie sein Schaf. Und das erinnert so an diesen Gesangbuchvers, wo es heißt, fällt's euch zu schwer, ich gehe voran. Ich stehe an eurer Seite. Ich kämpfe selbst. Ich brech die Bahn, bin alles in dem Streite. Also, die Wege, die Sie gehen, wenn Sie zu Jesus Christus als Ihrem Hirten gehören, sind Wege, die er Ihnen vorangegangen ist. Wenn Sie morgen wieder über die Albert-Schweitzer-Straße irgendwo gehen dürfen, dann dürfen Sie wissen, der Herr ist hier vorangegangen. Er ist nicht mit seinen eigenen Füßen darüber gegangen, aber er bahnt Ihren Weg. Er ist dabei. Er führt Sie. Und wenn Sie vielleicht übermorgen in ein schwieriges Gespräch mit Ihrem Chef gehen müssen oder in 5 Tagen einen problematischen Krankenbesuch machen müssen, dann dürfen Sie wissen, er ist dabei. Er geht mit und er geht nicht nur mit, sondern er geht voran. Und so wächst diese Lebensgemeinschaft zwischen dem Hirten und seinem Schaf. Das will Jesus hier zum Ausdruck bringen. Und dann im späteren Verlauf dieses Kapitels, wenn Sie nochmal Vers 27 und 28 sehen, da wird auch nochmal von dieser innigen Verbundenheit und Kenntnis von Hirte und Schaf gesprochen. Da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme, das ist das Kennzeichen der Schafe. Hören Sie die Stimme Jesu? Die Stimme Jesu hören Sie nicht durch irgendwelche Eingebungen, wenn Sie nachts schlechte Träume haben. Aber Jesus hat ganz klar gesagt, wie wir seine Stimme hören können. Seine Stimme hören wir hier in seinem Wort, dass wir ihn bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Und dann hören wir die Stimme Jesu. Und Jesus sagt, das ist ein Kennzeichen meiner Schafe, dass ihnen dran gelegen ist, meine Stimme zu hören. Und ich denke, das ist eine gute Testfrage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Habe ich ein Interesse daran, die Stimme des Herrn zu hören? Natürlich, manchmal sind wir müde und haben keine Lust, Bibel zu lesen. Klar, manchmal sind wir erschöpft und so mit unseren ganzen praktischen alltäglichen Eigenheiten belastet, dass es uns auch nicht gerade dazu treibt, in die Bibelstunde zu gehen. Oder dass wir sagen, na ja, gut, die Bibeltage irgendwie, wenn ich die umgehen kann oder wenn ich nur einen Tag kommen muss oder so, bin ich auch ganz froh. Also wir haben einfach unsere menschlichen Schwächen und Probleme. Aber die entscheidende Frage ist die grundsätzlich. Drängt es mich dazu, die Stimme des guten Hirten zu hören? Will ich Jesus besser kennenlernen? Ist es mir bei allen Problemen, die ich mit meiner Disziplin vielleicht habe und meinem überfüllten Terminkalender, ist es mir ein inneres Grundanliegen, die Stimme des Herrn zu hören, Jesus wirklich kennenzulernen, mich mit seinem Wort zu befassen? Drängt es mich innerlich dazu? Oder mache ich einfach so aus christlicher Tradition das Minimalprogramm, was geradezu nötig ist, dass die anderen mich nicht für einen abgefallenen Heiden halten? Das ist die Frage. Und da ist es so wichtig, dass wir Jesus Christus immer wieder darum bitten als einzelne Christen: Herr, gib mir einen Hunger und eine Sehnsucht danach, deine Stimme zu hören. Dass ich nicht einfach, Dr. Soltau hat es gestern schon gesagt, in dieses formale Programm hineinrutsche, dass ich meine dadurch, dass ich bestimmte Rituale regelmäßig absolviere, das sei geistliches Leben. Sondern Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und dann dieses dritte, wie der Hirte für die Schafe sorgt, das können wir jetzt schneller behandeln. Er eint die Schafe. Das ist auch interessant. Hier in Vers 16 heißt es, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, die werde ich auch noch herbringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das ist auch so hochinteressant zu sehen, wie Jesus hier zunächst mal die Heiden meint. Er spricht ja zu den Juden, die er sammeln will unter seinen Fittichen. Und hier ist eigentlich der Startschuss schon für die Heidenmission gegeben. Dass Jesus sagt, es sind viele da, die müssen auch noch zu der Herde geholt werden. Die gehören auch noch dazu. Die sollen alle unter meiner Führung und unter meinem Hirtenstab auf den Weg zum Ziel gebracht werden. Und das ist auch eine Herausforderung an eine Gemeinde, die sich als eine Gemeinde des guten Hirten versteht. Dass wir uns jetzt in diesen Hirtendienst von Jesus hineinnehmen lassen und dass wir nicht als Gemeinde uns abschotten und sagen, naja, wir haben einen guten Hirten, wir sind glückliche Schafe und wir genießen jetzt unsere schöne Weide, dass wir unsere geistliche Versorgung haben und alles andere ist uns egal. Jesus sagt, da sind noch viele andere. Die sollen auch noch dazukommen. Und hier steht im Griechischen in Vers 16 das Wort Dei. Das heißt, die muss ich auch noch herbeibringen. Das geht nicht anders. Und so ist es wichtig, dass wir auch als Gemeinde und als Christen, wo immer sie sind, diesen Blick wieder gewinnen, dass wir Schafe des guten Hirten sind, der noch viele andere Schafe dazubringen will. Dass wir nicht einfach uns elitär abschotten und sagen, Hauptsache wir sind jetzt versorgt und blicken so etwas distanziert auf die böse Welt um uns herum und sagen, naja, wie können die so in ihrem Unglauben verharren? Sondern es geht darum, dass wir sagen, der Hirte will noch viele, viele herbeiholen, dass sie zu der Herde seiner Gemeinde dazukommen. Und das ist auch ein Grund, warum wir etwa am 7. Oktober unseren nächsten evangelistischen Gottesdienst hier machen wollen, wo ich Sie sehr ermutigen will, andere dazu einzuladen, mitzubringen. Ganz gezielt solche Leute, die von sich sagen würden, sie gehören noch nicht zur Herde Jesu Christi. Weltmission muss sein. Es gibt nur einen guten Hirten. Weder Mohammed, noch Buddha, noch Konfuzius, noch Krishna, noch irgendwer sonst ist der gute Hirte. Keiner hat sein Leben gegeben für uns. Keiner ist der Messias. Keiner ist der Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt nur den einen guten Hirten, der sein Leben für die Schafe gegeben hat. Und der lädt ein und der sendet uns aus. Und deswegen ist die Herde des Herrn Jesus immer auf Vergrößerung angelegt. Eine Gemeinde, die nicht das Anliegen hat, Menschen zu gewinnen, wird ihrem Hirten untreu. Das geht nicht darum, dass wir groß werden wollen und dass wir möglichst irgendwann anbauen müssen wollen, sondern es geht darum, dass Jesus Menschen sammeln will. Und das können wir nicht berechnen. Das gelingt manchmal nicht. Die Zahlen sind auch gar nicht entscheidend. Aber entscheidend ist, dass der Herr sagt, ich will meine Herde sammeln. Und weil es nur einen wirklich guten Hirten gibt und nur einen Hirten, der wirklich aus der Hölle erretten kann und nur einen Hirten, der uns wirklich das ewige Leben und die Vergebung der Sünde schenken kann, darum ist es so wichtig, dass viele, viele diesen guten Hirten noch kennenlernen. Und darum möchte ich Sie ganz ehrlich fragen, gehören Sie zu diesen guten Hirten? Können Sie das von sich bezeugen? Ja, ich lebe in einer persönlichen Verbindung mit Jesus Christus. Damit meine ich nicht, dass sie irgendwelche Stimmen hören oder irgendwelche übernatürlichen Erfahrungen machen, sondern dass sie persönlich dem Herrn Jesus Christus als ihrem Retter glauben. Und dass sie wissen, er hat mir meine Schuld vergeben. Und dass sie ihn darum bitten, Herr, rette mich, vergib mir meine Sünde, sei du der Herr meines Lebens und bring mich sicher an dein Ziel. Ich will dir als meinem Hirten folgen und dienen für immer. Gehören Sie zu diesem Hirten. Er lädt ein. Er lädt ein, wo immer er uns diese Wahrheiten über sich mitteilt. Da ist das immer gleichzeitig eine Einladung Jesu Christi, dass er sagt, werde auch ein Schaf meiner Herde. Nimm diese Vergebung an, die ich dir schenke. Bitte mich darum. Gib zu, dass du mich brauchst. Und versuch nicht, auf deinen eigenen Wegen durchzukommen. Du wirst scheitern. Du brauchst den guten Hirten. Und wenn Sie vielleicht schon lange dazugehören, zur Herde des guten Hirten, haben Sie noch das innere Verlangen, dass andere dazukommen? Das war vielleicht in den ersten Jahren nach Ihrer Bekehrung so, dass es Sie getrieben hat und dass Sie sich immer gefreut haben, wenn Sie mit anderen Menschen darüber sprechen konnten. Und ist das vielleicht ein wenig eingeschlafen? Sie haben sich so dran gewöhnt. Und der Alltag, auch der christliche Alltag, fordert seinen Tribut. Ist Ihnen noch bewusst, was das für ein Vorrecht ist, zur Herde dieses Hirten gehören zu dürfen? Und sehen Sie noch genauso klar wie am Anfang, dass dieser Hirte durch Sie auch andere in seine Herde hineinholen will? Lassen Sie uns das deutlich vor Augen haben. Und lassen Sie uns auch diese Bibeltage wieder zum Anlass nehmen, dass wir Jesus umso dankbarer sind für alles, was er für uns getan hat. Dass wir ganz neu sagen, Herr, ich will dich besser kennenlernen. Ich will wachsen im Vertrauen zu dir. Ich will in dieser Lebensgemeinschaft, die du mir anbietest, immer verbindlicher werden, auch von meiner Seite aus. Und ich möchte bereit sein, diesen Dienst des Unterhirten auch mitzutragen, den du uns als deiner Gemeinde aufträgst. Nämlich noch andere hineinzurufen in dein Reich, in deine Gemeinde, dass sie auch Kandidaten des ewigen Lebens werden. Und dann das allerletzte, was der Hirte verspricht und was ich zum Schluss noch sagen will. Er stirbt für die Schafe, er kennt die Schafe, er eint die Schafe. Und wissen Sie, was er dann noch macht? Das steht in den Versen 28 und 29. Er bringt die Schafe nach Hause. Das ist das Gute. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und dann, er übernimmt die ganze Verantwortung. Er sagt im Vers 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und als ob es noch einer Bekräftigung bedurft hätte, fügt der Herr Jesus dann noch hinzu, mein Vater, der sie mir gegeben hat, der sie dazu gebracht hat, dass sie zum Glauben gefunden haben, dass sie sich bekehrt haben, der sie gerufen hat durch sein Wort, der sie mir gegeben hat. Der ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Der Hirte bringt uns nach Hause. Und Jesus spricht hier in diesen Versen von einem doppelten Netz. Er sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und darunter ist noch das andere Netz. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Das heißt, der Hirte bringt uns mit Sicherheit gut nach Hause. Das ist der Dienst des Hirten. Und da muss man natürlich denken an dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat zu einem anderen Zeitpunkt in Lukas 15. Der Hirte und das verlorene Schaf. Und Sie wissen, das Schaf hat sich verirrt und es ist in eine ganz bedrohliche Situation gekommen und es hängt an irgendeiner Schlucht fest. Und Jesus sagt, wer ist Gott? Wer bin ich? Ich bin der gute Hirte, der nicht rastet und nicht ruht, der rausgeht, der so lange ruft und sucht, bis er das Schaf gefunden hat. Und wenn er es gefunden hat, dann lädt er es auf seine Schultern, dann holt das raus aus dieser Klippe, legt es sich auf die Schultern und trägt es nach Hause. Das ist der Dienst des guten Hirten, das Schaf nach Hause zu tragen. Und in Lukas 15 geht es darum, dass der Herr Jesus uns nach Hause trägt in seine Gemeinde, dass er uns zum Glauben führt, dass er uns rettet, dass er uns zu Kindern Gottes macht. Und hier in Johannes 10 geht es um noch mehr. Da geht es darum, dass die er rausgeholt hat aus diesen Felsklüften, die er nach Hause gebracht hat in seine Gemeinde, dass er die für immer nach Hause bringt in seinen Himmel. Das ist hier gemeint. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt der Herr Jesus. Und darum, wenn Sie manchmal Sorge haben, werde ich durchhalten als Christ? Was wird alles noch kommen? Was kann passieren, wenn es mal eine Zeit gibt, wo die Christen auch in unserem Land vielleicht mehr unter Druck gesetzt werden? Wenn es irgendwelche Dinge gibt, die in meiner Familie um mich herum geschehen, sehen Sie auf diese Zusage, die Jesus Christus Ihnen gibt. Du bist mein Schaf und ich halte dich fest und du bist in meiner Hand geborgen und ich bringe dich auch nach Haus. Und so lassen Sie uns zurückgehen in unseren Alltag. So lassen Sie uns hineingehen jetzt in die nächsten Wochen und Monate, die vor uns liegen. Dass wir uns jeden Tag wieder neu klar machen, wir gehen nicht alleine, wir gehen nicht auf eigene Faust, sondern wir gehen an der Hand unseres guten Hirten, der für uns gestorben ist, um uns die Schuld und Verlorenheit, die wir durch unsere Sünde an uns getragen haben, abzunehmen. Der uns kennt und uns so sehr liebt und so gut kennt, dass er es uns auch ermöglicht, dass wir ihn immer besser kennenlernen können. Der sagt, mein Schaf, und wir dürfen sagen, mein Hirte. Und dann das Dritte, der seine Schafe eint, der sie sammelt hinter seinem Hirtenstab. Nicht hinter dem Hirtenstab irgendeines Kirchenführers, sondern wir gehen hinter dem Hirtenstab des Herrn Jesus Christus, der seine Herde immer mehr wachsen lässt und der auch uns beauftragt, andere dazu zu rufen. Und schließlich, der auch dieses Vierte tut, der uns sicher nach Hause bringt, in sein ewiges Reich. Und so soll hier am Ende dieser Predigt ein Gedicht stehen, das eine ältere Christin verfasst hat. Ich denke, es war Hedwig von Redern. Und sie hat darin zum Ausdruck gebracht, was Jesus ihr bedeutet. Und ich denke, sie hat vorher unser Kapitel 10 gelesen. Denn sie sagt dort über Jesus, und ich wünsche Ihnen, dass das auch immer mehr ihr Gebet wird. Du bist mein Hirt, bist es seit langen Tagen. Du gabst dein Leben für dein Schaf dahin. Durch Dorn und Wüste hast du es getragen, was du erduldet, wurde mir Gewinn. Was auch geschieht und was auch kommen wird, du bleibst mein Hirt. Du bist mein Hirt, ein völliges Genügen hab ich in dir, nichts anderes lockt mich mehr. Ich trink aus deinem Quell in durst'gen Zügen, du und dein Wort sind Kraft mir und Gewehr, vor der die Weisheit einer ganzen Welt in Staub zerfällt. Du bist mein Hirt, dir kann ich alles sagen und alles, was mich drückt, auch anvertrauen. Ich weiß, dass wie du mich bisher getragen, so werd ich ferner deine Hilfe schauen. Du bleibst mein Hirt, dein Wort verspricht es mir, ich folge dir. Du bist mein Hirt und dir gehört mein Leben, Geist, Seel und Leib, ganz voll und ungeteilt. Ich will an nichts es hängen und vergeben, zerbrochen war es, du hast es geheilt. Erfüll mich, brauch mich, präg mein Tun und Sein. Jesus allein. Amen.